Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt, dass kein Tag vergeht, ohne über Corona zu sprechen, weil das Virus nun mal keine Ferien macht und die Infektionszahlen wieder steigen. Aber wir schauen heute nicht auf die Kitas und Schulen, die in vielen Bundesländern wieder geöffnet haben, sondern wir konzentrieren uns auf die Altenpflege. Denn 60% aller an Corona Verstorbenen sind Menschen, die in Pflegeheimen oder von Pflegediensten betreut wurden, sagt eine Studie der Universität Bremen. Wie waren die vergangenen Monate? Was haben wir daraus gelernt und wie kann man die Bedingungen in der Altenpflege verbessern? Das ist heute unser Thema im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur und wir laden Sie ein, von Ihren Erfahrungen zu erzählen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Konnten Sie Ihre Angehörigen in den Pflegeheimen besuchen, mit ihnen sprechen, Kontakt zu ihnen halten? Welche Auflagen und welche Besuchsregeln, welche Verbote haben Sie erlebt? Was läuft gut? Was müsste dringend geändert werden? Das interessiert nicht nur mich, sondern natürlich vor allen Dingen auch meine Gäste. Ursula Hönigs, Leiterin des Hermann-Josef-Altenheimes in Erkelenz und Frank Schumann, Leiter der Fachstelle für pflegende Angehörige im Diakonischen Werk Berlin. Schönen guten Morgen zusammen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Guten Morgen.
Frau Hönigs, Sie sind jetzt seit 40 Jahren in der Altenpflege tätig. Hat Corona alles in den Schatten gestellt, was Sie so erlebt haben bisher? Oder würden Sie sagen, na gut, das Virus ist natürlich ein Problem, aber wir haben es bei uns in Erkelenz in den Griff bekommen?
Also ja, seit über 40 Jahren in der Pflege tätig und seit sehr, sehr vielen Jahren in der Altenpflege. Ich glaube schon, dass das Virus einen immensen Einfluss auf das gesamte Leben in der stationären Altenhilfe hatte. Und das ist, denke ich, auch nicht verwunderlich, weil es ja auch über Monate die Gesamtgesellschaft komplett geh- und betroffen gemacht hat. Ja, also von daher, das war schon ein gewaltiger Einschnitt in der pflegerischen Arbeit.
Mhm. Im Hermann-Josef-Altenheim leben 95 Bewohnerinnen und Bewohner?
Ja, genau.
Im Alter von bis?
Also ich glaube, unsere jüngste Bewohnerin ist 67 Jahre und die älteste Bewohnerin zurzeit 103.
Und weil Ihr Haus als demenzsensible Einrichtung anerkannt ist, haben Sie entsprechend viele Demenzpatienten vermutlich.
Ja, aber ich glaube, das geht ja fast allen stationären Altenhilfeeinrichtungen so. Wir haben uns nur dem Thema vor Jahren schon mal angefangen, sehr intensiv zu widmen, weil da schlichtweg andere Arbeitsweisen notwendig sind.
Wie war denn der Lockdown für die Bewohnerinnen und Bewohner? Also einen dementen Menschen kann man ja vermutlich schwierig Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen erklären.
Ja, also das, glaube ich, war einfach schrecklich. Das kann man auch sehr schwer beschreiben. Letztendlich ist es den Bewohnern da so gegangen wie uns auch. Jeder Mensch geht ja individuell damit um. Und bei den einen ist das ausgeprägter, das Angstgefühl ausgeprägter. Bei den anderen liegen andere Sorgen vor. Und in der Tat, für demenziell veränderte Bewohner war dieser Einschnitt noch mal sehr, sehr viel gravierender. Weil das, was ihnen Sicherheit im Leben noch geben kann, nämlich die emotionale Beziehung, die ist eben an entsetzlich vielen Stellen abgebrochen oder ist eben total stark verändert worden.
Wie hat sich das gezeigt? Worin?
Naja, auch das wieder sehr individuell und unterschiedlich. Ne? Also es gibt Bewohnerinnen und Bewohner bei uns, die sehr, sehr verstört waren, weil ihre Angehörigen, die noch einen festen Bezugspunkt darstellten, einfach nicht mehr zur Verfügung standen. Das hat zu vermehrter Unruhe, zu Angst, zu auffallenden Verhalten geführt, mit viel Laufen, mit viel Unsicherheit. Bei anderen Bewohnern kamen auch Aussagen wie, das ist eigentlich schlimmer als der Krieg, weil im Krieg haben wir zumindest im Bunker alle zusammengesessen und uns geholfen. Mhm. Also das ist emotional eine wahnsinnige Einschnitt, eine wahnsinnige Belastung gewesen.
Wie ist jetzt aktuell die Situation?
Ja, das ist ja bundesweit sehr unterschiedlich. Ja. In Nordrhein-Westfalen ist ja das Besuchsverbot in der vorher bestehenden Form aufgehoben worden. Was man auch absolut nicht unterschätzen darf, ist, dass ja auch Demente Bewohner ja auch nicht nur keinen Besuch bekommen durften, sondern es ja auch eine Zeit lang die Auflage gab, das Haus nicht zu verlassen. Mhm. Und das ist ein Einschnitt in eine persönliche Freiheit, die ist schon sehr beachtlich. Und als dann die Lockerungen kamen, die Bewohner auch wieder das Haus verlassen durften, also bei uns im Haus, die Frauen haben den Tag gefeiert, wo sie raus konnten zu ihrem Friseur. Wir haben bei uns im Haus auch einen Friseur, aber also
ist schon was anderes.
Ja, natürlich. Ja, ne? Also für einige ist das einfach total wichtig. Und als der Tag da war, wo man einfach wieder zum Friseur durfte, das war ein Glückstag. Mhm. Und das hätte ich mir vor 8 Monaten nicht vorstellen können, dass es sowas gibt. Ja.
Wie ist es heute? Wie lange dürfen die Bewohner das Haus verlassen?
Also in Nordrhein-Westfalen ist das ja so geregelt, dass die Bewohner 6 Stunden das Haus verlassen dürfen, ohne anschließend in Quarantäne zu müssen, dass das in der Eigenverantwortung liegt, die Besuche sind zugelassen. Von daher haben wir also unter Corona-Bedingungen jetzt wieder ein relativ normales Leben, wo viele Einschränkungen weggefallen sind.
Wie bewerten Sie überhaupt die Einschränkungen und überhaupt die Corona-Maßnahmen der nordrhein-westfälischen Landesregierung?
Ja, ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Wir waren ja in Heinsberg letztendlich Ende Februar mit die Ersten, die mit der Problematik konfrontiert worden sind.
Und, Karneval.
Ja, genau. Dass zur damaligen Zeit einfach auch eine hohe Unkenntnis war, eine große Aufregung, verbunden mit einem gewissen Aktionismus oder so, ist für mich gut nachvollziehbar. Aber ich würde mir jetzt eigentlich wünschen, dass beim gesamten Infektionsschutz die ethischen Gesichtspunkte einfach auch mit einbezogen werden. Weil ich glaube, das ist eine wirklich ganz gravierende ein ganz gravierendes Grundbedürfnis von Menschen, was an sozialen Kontakten möglich ist und wie es möglich ist.
Was verstehen Sie unter ethischen Gesichtspunkten?
Naja, eben sowas wie, kann man einfach Menschen verbieten, ein Haus zu verlassen, um sie zu schützen? Das ist ja auch so, es gibt ja auch Bewohner, die sagen, ich will nicht geschützt werden, ich bin 95 Jahre alt geworden und ich möchte jetzt einfach in die Stadt und, keine Ahnung, einen Kaffee trinken gehen oder ich möchte mal was einkaufen.
Ja? Und mich nicht entmündigen lassen.
Ja, also das ist gewaltig. Und natürlich gibt es Bewohner, die auch sehr ängstlich sind und die sagen, ich will gar nicht raus. Ich bin auch froh, wenn hier keiner reinkommt oder wenn man hier nur mit Mundschutz reinkommt.
Herr Schumann, wie sah das in Berlin aus und wie sieht es in Berlin aus?
Also ich kann in vielen Punkten Frau Hönig recht geben. Auch ich bin unbedingt dafür, dass man zukünftig Infektionsschutz und ethische Gesichtspunkte, soziale Gesichtspunkte stärker miteinander abwägen muss. In Berlin ist es so gewesen, dass wir tatsächlich nie ein Besuchsverbot in den stationären Einrichtungen hatten, sondern es gab immer Empfehlungen der Senatsverwaltung bzw. der Senatorin, wie in stationären Einrichtungen mit Besuchsrechten umzugehen wäre. Allerdings immer mit einer gewissen Einschränkung, dass letztendlich die Einrichtungsleitungen in Form ihres Hausrechts dann auch in begründeten Einzelfällen von der prinzipiellen Erlaubnis, Besuche empfangen zu dürfen, Gebrauch machen dürfen.
Also schon dann eine individuelle Lösung von
genau,
Heim zu Heim.
Genau, eine individuelle Lösung. Die starke Verunsicherung zum Anfang der Pandemie hat leider dazu geführt, nach unserer Erfahrung, dass viele Heime aus Angst, sich den Virus ins Haus zu holen, tatsächlich erstmal die Schotten völlig dicht gemacht haben. Und es ist, glaube ich, ein langsamer Prozess, der hier in Berlin begonnen hat, auch durch die allgemeinen Lockerungen und auch dadurch, dass es seitens der Senatsverwaltung Empfehlungen gibt, wie man diese Lockerungen auch in stationären Pflegeeinrichtungen umsetzen kann. Dadurch kommen wir langsam schrittweise in eine Situation, wo man wieder halbwegs, ich will nicht sagen von Normalbetrieb reden kann, aber doch zumindest von einer geregelten möglichen sozialen Kontaktaufnahme zwischen den Bewohnern und Angehörigen oder Nahestehenden.
Nun sind Sie ja so eine Art Angehörigenbeauftragter, leiten die Fachstelle für pflegende Angehörige im Diakonischen Werk Berlin. Worin bestehen Ihre täglichen Aufgaben?
Also die Aufgaben der Fachstelle für pflegende Angehörige ist im Grunde zu schauen, in welcher Situation befinden sich, wie der Name schon sagt, die pflegenden Angehörigen in Berlin. In Berlin, aber nicht nur in Berlin, werden ja mehr als 70% der Pflegebedürftigen in der eigenen Häuslichkeit versorgt. Das sind in Berlin immerhin deutlich über 100.000 Menschen. Und wir sprechen von über 200.000 Menschen, die diese Versorgung im familiären Bereich übernehmen. Zum Teil unterstützt durch ambulante Pflegedienste, aber der Großteil eben ohne Unterstützung durch ambulante Pflegedienste. Und es liegt, glaube ich, auf der Hand bei allen Herausforderungen, die man mit einer Pflege verbinden kann, sowohl emotional wie auch körperlich, dass es dort immer zu Situationen kommt, wo man Unterstützung braucht. Mhm. Und die Aufgabe der Fachstelle ist, dorthin zu gucken, was ist an Unterstützung notwendig, was gibt es schon an Unterstützung und Konzepte zu entwickeln, Statements abzugeben, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut und die Politik und die Verwaltung ein Stück weit in dieser Frage auch zu beraten.
Welche Unterstützung haben sich die Angehörigen denn von Ihnen gewünscht während der Corona-Zeit? Also kamen die mit Problemen, die sie bisher nicht hatten?
Also im Grunde kann man sagen, die Corona-Pandemie ist wie ein Brennglas auf die Problematiken oder auf die Bedürfnisse und Missstände, wenn man so will, der häuslich Pflegenden. Wir sind verstärkt konfrontiert worden mit Dingen, die uns nicht fremd waren, die uns vorher auch schon beschäftigt haben, aber die jetzt ganz prekär wurden. Beispiel, was mache ich, wenn ein Entlastungsangebot wie die Tagespflegeeinrichtung beispielsweise die Schotten schließt und ich meinen Angehörigen nicht mehr in die Tagespflege geben kann. Was mache ich dann? Vielzahl der Angehörigen hat dann erstmal so reagiert, dass sie gesagt haben, okay, dann nehme ich mir frei von der Arbeit, gehe nach Hause. Man hat ja Gott sei Dank die Möglichkeit der kurzfristigen Freistellung von 10 Tagen mit Pflegeunterstützungsgeld, also einer Lohnersatzleistung. Aber wenn diese 10 Tage abgelaufen sind und Corona geht ja ein bisschen länger und auch der Lockdown war deutlich länger, was passiert dann? Solche Fragen sind natürlich, werden durch diese Corona-Pandemie nochmal deutlich fokussiert, ähnlich wie Fragen der Flexibilisierung der Entlastungsleistung.
Der Ausnahmezustand durch Corona hält an, denn das Virus hat vieles verändert, auch die Pflege in den Seniorenheimen oder zu Hause. Und deshalb reden wir heute darüber mit Ursula Hönigs, Leiterin des Hermann-Josef-Altenheims in Erkelenz und mit Frank Schumann, Leiter der Fachstelle für pflegende Angehörige im Diakonischen Werk Berlin und natürlich auch mit Ihnen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Und die hat Friedrich Kühne aus Klein-Ingelsheim gewählt. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kühne.
Guten Morgen.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit Corona in den letzten Monaten gewesen?
Also ich fand es bedauerlich, das mit anzusehen, weil ich denke, ein Mensch braucht Wertschätzung, braucht Nähe. Diese Isolation, wo angeordnet wird, ich meine, die mag ja auch gut und richtig sein, aber das macht man auch mit Häftlingen. Also ich habe schon Bewohner gesehen, wo dadurch richtig depressiv geworden sind. Und das ist auch irgendwie logisch.
Wo haben Sie diese Bewohner gesehen? Inwiefern sind Sie betroffen, Herr Kühne?
Also ich selber bin nicht davon betroffen. Ich habe es halt nur gemerkt, dass es halt auf die Stimmung schlägt.
Sind Sie Altenpfleger? Oder weil Sie sagen, ich habe das gesehen, die Bewohner.
Ja, ich bin Altenpfleger, richtig.
Mhm. Und wie haben Sie versucht, diese Situation in den Griff zu bekommen, in diesen schweren Corona-Zeiten mit Besuchsverboten und mit Beschränkungen?
Ich habe mich halt an die Vorgabe gehalten, aber das wurde dann auch mit der Zeit gelockert. Ja, also es gab halt die Vorgabe, dass man niemanden ins Haus lassen darf. Und da haben sich halt alle dran gehalten.
Sie haben aber auch gelockert, das heißt, Sie haben das in Absprache mit Ihrem Team gemacht oder haben Sie gesagt, auch ich bin der Friedrich, ich mache das jetzt mal so auf eigene Faust?
Nein, das ist eine Vorgabe von Vorgesetzten.
Was haben Sie gelernt in diesen Monaten, Herr Kühne? Man geht ja immer mit irgendeiner Erfahrung raus und mit etwas, wo man sagt, ach, das würde ich jetzt künftig besser machen oder das sollte verbessert werden.
Als Verbesserung, also jetzt speziell in der Pflege würde ich sagen, die Branche ist hart. Ja. Was ich als Verbesserung sehe würde, wäre vielleicht, es ist schwierig in der Zeit, irgendwelche Verbesserungsvorschläge vorzulegen.
Ja, aber Sie haben ja ein paar Erfahrungen gemacht. Sie haben ja auch angerufen, weil Sie erzählen wollen von dem, was Sie erlebt haben. Und es wäre natürlich toll, wenn wir gemeinsam darüber nachdenken können, was könnte Ihnen helfen in Klein-Ingelheim.
Sobald Schnelltests da wären, dass man vielleicht, bevor jemand die Einrichtung betritt, dass man einen Schnelltest machen könnte, um zu sehen, ob derjenige einen Erreger hat oder nicht, das wäre schon mal schön. Aber das steht ja aktuell noch nicht zur Verfügung. Das dauert ja, bis die ausgewertet werden. Dass man, ich denke, speziell die Risikogruppen, speziell die Alten und Kranken sollte man schützen und dann aber diese Leute dann versuchen, nicht mit aller Gewalt zu isolieren, weil das sieht man ja auch oft, dass wenn zum Beispiel bei Älteren der Partner stirbt, dass dann der andere mitstirbt, weil halt die Liebe gestorben ist und der Mensch hat auch noch eine Seele und nicht nur einen Körper.
Ja, Herr Kühne, ich kann Ihnen sagen, Herr Kühne, Herr Schumann hat jetzt mehrfach mit dem Kopf genickt. Vor allen Dingen, als es um die Schnelltests ging. Herr Schumann.
Ja, vielen Dank, Herr Kühne. Auch wenn ich eigentlich mehr so im ambulanten Bereich unterwegs bin, hat mir das sehr gut gefallen, was Sie gesagt haben. Ich kann das nämlich hundertprozentig unterschreiben, habe auch viel zu tun mit Angehörigen, die ihre Pflegebedürftigen in stationären Einrichtungen haben. Und ich sehe das ganz genauso wie Sie. Also ich glaube, dass es zum Anfang eine relative Hysterie gab und aus dieser Hysterie heraus die Schotten dicht gemacht wurden, wie ich es gerade schon mal so ein bisschen flapsig gesagt habe. Ich glaube, die Ursache ist, dass es eine fehlende Kreativität gab, wie man Kontakt ermöglichen kann, auch unter Infektionsschutzgesichtspunkten. Also ich glaube, wir müssen einfach die Zeit jetzt nutzen, um alternative Kontaktmöglichkeiten zu schaffen. Das heißt, Räume mit Trennwänden beispielsweise, die regelmäßig desinfiziert werden. Gespräche von durchs Fenster von Bewohnern und Angehörigen und natürlich auch Schnelltests und FFP2-Masken für Betroffene.
Frau Hönigs.
Ja, also ich glaube, dass man das auch teilweise sehr viel unkomplizierter noch handhaben kann. Also ich denke auch, ich möchte keinen in Schutz nehmen, aber ich glaube, Kreativität braucht ja immer auch, um sich entfalten zu können, eine gewisse Form von Sicherheit. Und in den stationären Einrichtungen sind die Kontrollorgane und Verordnungen sind Verordnungen. Und ich glaube, ein Problem ist eben auch, wenn Verordnungen so formuliert werden, dass eigentlich jeder weiß, wie soll ich das in diesem Umfeld umsetzen? Aber wie schaffe ich es trotzdem, dieser Verantwortung gerecht zu werden? Und ich glaube, das ist aus meiner Wahrnehmung noch ein viel größeres Problem, auch gerade in der Anfangszeit gewesen, das Verschieben von Verantwortung. Und dass dann eben Heimleitungen je nach ihrem Standing, je nach ihrem Hintergrund, nach der Unterstützung des Trägers, sich für bestimmte Lösungen entschieden haben. Und die waren ganz bestimmt ganz oft nicht glücklich, das ist gar keine Frage. Aber ich denke, also Kreativität ist schon da. Und dazu, ich brauche keine Trennscheiben oder wie auch immer. Das sind teilweise ganz simple Dinge. Der Abstand, der Mundschutz und.
Aber wenn keiner ins Haus kommen darf, ist natürlich schwierig. Also dann nützt auch eine Trennwand nichts, dann nützt auch der Mundschutz nichts. Wie kann man denn dann miteinander in Kontakt treten?
Naja, also das ist ja vorhin auch schon mal angesprochen worden. Ich sag mal, die Einzelfallentscheidung der Heimleitung war ja in allen Verordnungen auch noch gegeben. Und an der Stelle, da war dann eben auch Kreativität notwendig, wie man bei 95 Bewohnern zu Einzelfallentscheidungen kommen kann. Und da ist, also deswegen, es war ja, also zumindest in Nordrhein-Westfalen war ja das Betreten der Einrichtung nicht grundsätzlich, wie Herr Schumann auch aus Berlin berichtet hat, grundsätzlich verboten. Nur es müssen dann eben entsprechend sinnvolle Wege gefunden werden, dass diese Einzelfallentscheidungen sicher ablaufen können.
Hm. Herr Kühne hat nun gerade Schnelltests vorgeschlagen, angemahnt für Besucherinnen und Besucher. Gute Idee, Frau Hönigs?
Ja, also ich denke, alle wären froh über Schnelltests, aber sie sind ja nicht da, ne?
Also. Ja, ich weiß nicht, ob Schnelltests tatsächlich nicht da sind oder ob man das Risiko nicht eingehen will, dass so ein Schnelltest negativ ist. Also man kann ja tatsächlich Schnelltests, führt jetzt zu weit, aber tatsächlich Schnelltests auch sogar im Internet bestellen. Mhm. Also ich glaube, man muss einfach alle Optionen gegeneinander abwägen und da nochmal genau hingucken, ob nicht doch es besser ist, einen Schnelltest zu machen, in Verbindung beispielsweise mit einer FFP2-Maske, die ja 99,9% Infektionsschutz darstellt, wenn man sie trägt. Und die sind ja auch wieder verfügbar, zum Beispiel die FFP2-Masken.
Herr Kühne, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf aus Klein-Ingelsheim. Hoffe, dass Sie weiterhin Freude haben an Ihrem Beruf als Altenpfleger. Und wir freuen uns auch auf alle weiteren Anrufe. Meine Gäste sind Frank Schumann, Leiter der Fachstelle für pflegende Angehörige im Diakonischen Werk Berlin und die Leiterin des Hermann-Josef-Altenheims in Erkelenz, Ursula Hönigs. Herr Seidel aus Dresden hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Guten Morgen, Herr Seidel.
Ja, guten Morgen. Das Thema, was gerade besprochen wird, das liegt uns gerade sehr am Herzen. Ich wollte da wirklich unterstützend nochmal in die Runde fragen, wie man was anstellen kann, dass wirklich für die Zukunft, Corona wird uns ja noch eine Weile begleiten, die Bewohner in Heimen oder auch in Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen nicht seelisch quasi so belastet werden, von den Familien und Angehörigen ganz zu schweigen. Das Infektionsschutz, klar, ist alles gut und richtig, aber inzwischen haben wir das Gefühl, dass obwohl jetzt in Sachsen und überall 0,0 Neuinfektionen waren über viele, viele Wochen, einfach die Einrichtungen zum großen Teil gar keine Ambitionen zeigen, in irgendeiner Art und Weise wieder in Richtung Normalität und Erleichterung zu gehen. Und durch ihr Hausrecht und durch die freie Gestaltung von solchen Schutzkonzepten halt ewig daran festhalten und keinen Schritt weitergehen, egal was eigentlich, ob Zeit wäre, neue Konzepte zu entwickeln oder nicht. Und dann noch die bittere Erfahrung, dass verschiedene Einrichtungen, verschiedene sich gegenseitig widersprechende Regelungen haben und die Politik ja alles zulässt. Hauptsache, man hat eine Regelung.
Hm. Inwiefern sind Sie betroffen, Herr Seidel? Haben Sie Angehörige im Heim oder sind Sie selbst Pflegender?
Ja, das ist halt so, dass ich einen Angehörigen, eigentlich mehrere, aber einen nahestehenden Angehörigen durch einen Unfall jetzt genau kurz vor Corona in ein Krankenhaus geben musste und dann Reha-Einrichtung und jetzt dann auch ein Pflegeheim und habe da jetzt sehr viel miterlebt in der Beziehung, genau.
Wie offen waren die Heimleitungen für Gespräche mit Ihnen? Also wie konnten Sie sich einbringen, Herr Seidel?
Überhaupt nicht. Wir haben versucht, telefonisch was zu machen. Das ging nicht. Man wurde nicht an die Verantwortlichen durchgestellt. Wir haben auch versucht, per E-Mail das zu begründen. Das wurde nie beantwortet. Wir haben mit dem Anwalt nochmal das dargelegt. Hat keine Antwort bekommen, der Anwalt. Wir haben das übers Landratsamt und über die Landesregierung Sachsen versucht. Aber es gab eigentlich nie wirklich ein Feedback.
Also Herr Schumann, ganz offensichtlich hat Herr Seidel alles versucht, um in Kontakt zu kommen mit der Heimleitung. Das ist schon ein starkes Stück, da hält man mal kurz die Luft an, oder?
In der Tat. Also ich bin schlichtweg schockiert, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil
ja, wir auch.
Infektionsschutz ist die eine Sache, aber es gibt ja auch noch Grundrechte. Und die scheinen mir hier massiv verletzt und beschnitten zu werden. Und das klingt ja für mich so, als wenn es bei dieser speziellen Einrichtung wirklich nur noch die Möglichkeit gäbe, sozialrechtlich zu klagen.
Entschuldigung bitte, mit dem sozialrechtlich Klagen ist natürlich für die Genesung des Angehörigen immer schwierig. Die sind ja da in der Obhut. Und es hat sich auch nicht direkt jetzt so, die Anwälte kennen sich mit der Materie nicht aus Corona. Ne? Mhm. Die sind da auch vorsichtig, muss ich sagen, sich da zu engagieren.
Ja. Gibt es denn einen Heimbeirat, Herr Seidel, in dem Heim?
Nein, gibt es nicht. Mhm. Also, wie gesagt, wir haben das nicht rausgefunden und es hat uns ja auch keiner gesagt.
Aber ich glaube schon, also das ist ja eigentlich unfassbar, so wie Sie es berichten. So, ne? Jetzt sind wir erstmal alle sprachlos. Aber es muss ja eine WTG-Behörde geben. Und ich glaube, es hilft nichts. Man muss dann tatsächlich immer zur nächsthöheren Stelle schreiten und seine Beschwerde vorbringen.
Was ist eine WTG-Behörde?
Die Wohn- und Teilhabegesetzbehörde.
Aber dass die da, ja, wie gesagt.
Ja, und die, also die Sorge, die viele Menschen haben, eine Beschwerde kundzutun, dass die Auswirkungen auf ihren Angehörigen haben, die hat sich aus meiner Wahrnehmung nie bestätigt. Also das ist immer die große Angst, weil man in dieser entsetzlichen Abhängigkeit sich fühlt.
Ja.
Aber dass es zum Schaden des Betroffenen ist, das kann ich nicht glauben. Weil letztendlich ja dann ja auch der Eigenschutz eines jeden Berufstätigen ist, sich nicht angreifbar zu machen.
Ja, ist richtig. Ich habe es natürlich auch, ich bin gewarnt worden, dass ich darauf achten soll. Ich habe es jetzt nicht so ernst genommen, wie ich erwähnt habe, habe ich ja das auch alles trotzdem versucht. Und es ist jetzt auch so, dass mein Angehöriger die Einrichtung verlassen hat vor ein paar Tagen und jetzt dann halt eine neue Einrichtung ist. Weil eben das ja eine Reha-Einrichtung war und aber wir konnten die Menschen dort auch besuchen in letzter Zeit im Freien, in der Öffentlichkeit eine Stunde. Das haben uns riesig, riesig, riesig gefreut. Aber da sind auch Menschen, die können das ist nicht angemessen. Die sind zu krank dafür eigentlich. Und dass das jetzt auch schon wieder so lange geht und dass man nicht irgendwann mal sagt, auch für die Leute, die immer dorthin fahren und sich ihren ganzen Alltag und ihre Arbeit einteilen müssen, dass man nicht einfach länger bleiben kann.
Ja.
Dass man nicht einfach wieder normaler, wo ist der Unterschied, ob ich dort eine Stunde oder zwei Stunden bin.
Herr Seidel, mir ist sehr im Ohr, dass Sie vorhin gesagt haben, viele Heime haben oder ein paar Heime haben überhaupt keine Ambitionen, etwas zu ändern. Frau Hönigs, ist Corona auch so ein bisschen ganz kommod für einige, dass sie sagen, auch das klappt ja hier super mit den Besuchsregeln beziehungsweise mit den Verboten, das lassen wir mal alles schön so?
Also ich das kann ich nicht glauben. Also es mag vielleicht bei irgendjemandem irgendwie so sein, aber letztendlich, wenn die Grundhaltung stimmt, dann ist Corona kein bisschen kommod, sondern ist eine extreme Arbeitsbelastung, weil eben für alle Mitarbeiter, weil eben die psychischen wie physischen Bedürfnisse in einem viel, viel größeren Maß versucht werden müssen zu befriedigen, als das unter normalen Lebensbedingungen, wo es eben viele gute soziale Kontakte gibt oder nötig ist. Mhm. Also kommod kann ich mir jetzt gerade schwer vorstellen. Sowas
macht. Kann ich Ihnen ein Beispiel bringen?
Hm? Ja.
Also das ist nur jetzt eine Illustration und das ist keine Unterstellung, aber zum Beispiel, wenn es ein Heim gibt oder ein Krankenhaus, wo die Besuchszeit immer bis 18 Uhr war, normal konnte man bis 18 Uhr bleiben und dann wurden die an Bewohner quasi versorgt mit Essen und Waschen und ins Bett bringen. Und jetzt heißt es, dass man auf jeden Fall 17 Uhr gehen muss, weil die dann ja versorgt werden und ins Bett gebracht werden, also eine Stunde eher.
Ja, alles klar, dann ist kommod.
Ist keine Begründung, finde ich.
Ja, haben Sie recht. Herr Schumann, welche Möglichkeiten habe ich denn als Angehöriger, wenn ich das erlebe, was Herr Seidel erlebt hat? Und nun ist ja der Spuk vorbei, aber für die, die in diesem Heim sitzen, von dem er berichtet hat, natürlich nicht.
Heim, wo das eigentlich fast wie noch ein bisschen schlimmer ist. Das wusste ich aber vorher nicht.
Ja, okay. Also welche Möglichkeiten hat man?
Also ich möchte dafür die Kollegen in den stationären Einrichtungen erstmal schnell eine Lanze brechen. Es gibt sicherlich auch, wie Frau Hönigs das gesagt hat, zusätzliche Belastungen durch Corona. Und die an vielen Stellen ohnehin stark belasteten personellen, nicht vorhandenen Ressourcen in den Einrichtungen, da braucht es einfach mehr Unterstützung auch an Personal. Also das ist was, wo man in der Zukunft auch dran denken und dran arbeiten muss.
Ist aber keine Entschuldigung dafür, dass die Heimleitung sich nicht muckt und
nein,
auch nicht
das
auf Mails reagiert.
Das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Ist manchmal vielleicht Hilflosigkeit und manchmal hat Herr Seidel vielleicht auch gar nicht so Unrecht, dass es manchmal angenehm ist.
Ja.
Auch. Als Angehöriger kann ich nur sagen, ich bin ja auch im Vorstand der Interessenvertretung und Selbsthilfe pflegender Angehöriger. Wir pflegen e.V. Das ist ein Verein, wo sich pflegende Angehörige organisieren und genau diese Dinge zusammentragen und dann auch versuchen, politisch zu transportieren. Wir bemühen uns darum, Mitspracherechte zu bekommen in politischen Entscheidungsgremien. Und ich glaube, das muss zukünftig der Weg sein für pflegende Angehörige, sich besser auch dort zu organisieren und politisch zu positionieren.
Herr Seidel, wie wird Ihr nächster Schritt sein? Versuchen Sie jetzt, Ihren Angehörigen auch aus diesem Heim wieder in ein anderes zu bringen, in dem es dann vielleicht klappt?
Also das ist ja jetzt erst wenige Tage alt. Ich kann das nicht ganz einschätzen. Aber es ist halt jetzt schon merkwürdig ein bisschen gewesen. Ich darf dort rumsitzen alleine und andere Kranke oder Bewohner dürfen an mir vorbeilaufen. Aber wenn mein Angehöriger neben mir sitzen würde, dann ist das verboten. Dasselbe Spiel. Ist ein bisschen komisch, aber langfristig gesehen muss man darüber nachdenken, wie die Zusammenarbeit aussieht. Und vor allen Dingen, wie die Perspektive aussieht, was sie sich für neue Konzepte entwickeln.
Das wäre
also
meine Schlussfrage
Aspekt,
an Sie.
Angehörigen über ein Dreivierteljahr, bald jetzt ein halbes Jahr, überhaupt nicht mal unter vier Augen sieht, nicht mal eine Minute, dass man sich auch nicht um die Pflege kümmern kann, dass man nicht weiß, hat er denn irgendwie eine wunde Stelle am Rücken oder so, weil man ihn ja nie im privaten Raum sieht. Das ist halt, wir könnten auch unterstützen, die Pflege. Wir könnten Nahrung reichen, wir könnten die Leute beschäftigen, wir könnten, was ja auch angeraten wird, Reha-Maßnahmen fortsetzen. So ist der Plan gewesen. Und das würde die Pflege auch entlasten. Und ich finde das wichtig. Und es wäre auch völlig okay, wenn man sagt, wir lassen pro Patient vielleicht erstmal zwei Leute als feste Bezugspersonen zu und nicht, wie ich es jetzt erlebt habe, es könnte jeden Tag jemand anderes kommen, es könnten in der Woche quasi sieben Leute besuchen und ein Risiko einschleppen. Wenn man da sagt, in irgendeiner Art und Weise muss man sich schützen, aber dass man die Leute ganz, sage ich mal, unbetreut lässt und auch die Angehörigen, die helfen wollen, nicht helfen lässt, wie es früher möglich gewesen wäre, das schadet einfach auch den Ressourcen des Unternehmens dann und des Heims und des Krankenhauses.
Ja. Herr Seidel, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf, für Ihre Erfahrungen und auch für die Ratschläge am Schluss und drücken Ihnen die Daumen, gemeinsam mit Frank Schumann und Ursula Hönigs.
Ich werde mir mal mit den anderen Angehörigen diesen Wir pflegen e.V. anschauen. Dankeschön.
Gute Idee. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Sabine Kuschke aus Oldenburg wartet am Telefon. Guten Morgen, Frau Kuschke.
Ja, hallo, guten Morgen.
Was haben Sie erlebt? Mich,
ja, ich habe Gott sei Dank erleben können, dass ich mit meinen Geschwistern unsere Eltern zu Hause pflegen konnte. Das war noch möglich, das war vor Corona und im Nachhinein muss ich sagen, Gott sei Dank sind unsere Eltern vor dieser Zeit gestorben, so traurig wie das auch war. Ich finde, ich habe mir überlegt, was ich sage und ich werde das jetzt ganz überspitzt ausdrücken. Ich finde, es ist ein Rückfall in die Barbarei. Es ist unmenschlich, dass die Kirche verhindert oder verhindert hat, dass alte Leute nicht in Begleitung und von ihren Angehörigen sterben konnten. Wir wissen, wie wichtig das ist, dass man Trost spendet. Man darf die alten Leute, man darf überhaupt keinen, der im Sterben liegt, alleine lassen. Das betrifft ja auch Kinder. Ich habe auch von Beispielen gehört, dass Eltern im Krankenhaus darum kämpfen mussten, ihr sterbendes Kind gemeinsam mit der Familie besuchen zu können. Das ist einfach unmenschlich. Das ist wirklich in meinen Augen ein Rückfall in die Barbarei. Und das ist durch nichts zu rechtfertigen. Vor allen Dingen, nachdem wir heute wissen, dass dieses Virus offenbar die Gefährlichkeit eines eher gefährlichen Grippevirus hat. Und da hat man solche Maßnahmen nie getroffen. Es ist auch mittlerweile bekannt und sollte vor allen Dingen auch den Amtsleitern bekannt sein, dass dieser PCR-Test absolut nichts taugt, dass er überhaupt keine Aussagen darüber trifft, dass jemand tatsächlich, wenn er keine Symptome hat, an diesem Virus erkrankt ist. Dieser Test zeigt nur, dass man in Kontakt mit dem Virus gekommen ist. Das heißt, es werden Nukleinsäuren dieses Virus nachgewiesen. Das heißt aber nicht, dass eine Viruslast vorhanden ist, die krank macht. Und wenn jemand überhaupt keine Symptome hat, bedeutet dieser Test, also sich als symptomlose Leute zu testen, sagt überhaupt nichts aus. Die Relevanz ist null, nichts. Und trotzdem höre ich jetzt, dass diese Maßnahmen nach der anfänglichen Panik, die ich verstehen kann, weiter aufrechtgehalten werden. Und das ist für mich, ich sag's nochmal, das ist für mich ein Rückfall in die Barbarei.
Mhm. Frau Hönigs, teilen Sie die Ansicht von Sabine Kuschke?
Ja, also wenn solche Dinge erlebt werden und gelebt werden von Institutionen, dann kann man nur fassungslos sein und da kann ich auch schwer was anderes zu sagen. Aber nochmal zu dieser Testgeschichte. Ich glaube, dass soziale Kontakte existenziell für uns Menschen sind. So ja. Sind wir angelegt. So.
Genau.
Und die Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist, wie kann ich soziale Kontakte sicherstellen und einen größtmöglichen Infektionsschutz gewährleisten? Und da bin ich bei Herrn Schumann und bei ganz vielen anderen Menschen, das ist ja gar nicht so schwer. Also so ganz simple Sachen, Hände waschen, Händedesinfektion, Mundschutz, Abstand.
Mhm.
Und dieses kleine Einmaleins, konsequent umgesetzt und verfolgt, finde ich, könnte eine große soziale Not deutlich lindern.
Ja, da stimme ich auch zu. Ja. Ich finde die Maßnahmen, die jetzt hier immer noch stattfinden, komplett unverhältnismäßig
ja.
Und auch wirklich nochmal unmenschlich.
Mhm. Ja, Frau Kuschke, da haben Sie bestimmt recht. Ich glaube, das Zauberwort, und auch Frau Hönigs hat es ja gesagt, kann ich nur so unterstreichen, das Zauberwort ist Anpassung der Maßnahmen. Und
ja.
Das passiert an vielen Stellen
ja.
Eben nicht oder zu langsam. Ne? Also, dass man in der Anfangsphase, sage ich mal, alles runtergefahren hat, das ist verständlich. Aber inzwischen sind wir in einer Phase, wo wir mehr wissen.
Mhm.
Und wie Frau Hönigs gesagt hat, wo wir mit relativ einfachen Mitteln ein relativ hohes Maß an Infektionsschutz gewährleisten können und wo es einfach Zeit ist, die Betroffenen zu fragen, welches Restrisiko sie bereit sind, für sich selber zu tragen. Und das ist bisher nicht erfolgt und das müssen wir stärker machen, da haben Sie völlig recht.
Mit ja, und vor allem wissen wir auch, dass Einsamkeit ein hohes Sterberisiko
ja.
Ist. Einsamkeit,
durchaus.
Ja.
Klar.
Frau
und
Hönigs,
genau das. Was würde denn passieren? Lassen Sie uns das mal kurz durchspielen.
Ja.
Was würde passieren, wenn Sie in Erkelenz sagen, Freunde, ich bin hier die Leiterin, ich mache das so locker, wie es nur eben geht, unter allen Schutz, unter aller Berücksichtigung der Schutzmaßnahmen, die sein müssen. Ad 1, wer würde das kontrollieren? Ad 2, was würde denn passieren, wenn Sie zu sehr lockern? Also was passiert denn dann? Wird dann das heimgeschlossen oder wie werden Sie zur Verantwortung gezogen?
Naja, also das gehört halt dann zur Heimleitung dazu. Ne? Also wenn es um die Schuldfrage geht, dann bin ich das.
Klar.
Das ist einfach mit dem Job verbunden.
Verantwortung übernehmen.
Ja, genau, so.
Ja.
Aber nochmal, das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Wenn wir Maßnahmen ergreifen, die deutlich auch als Konzept niedergelegt sind oder die deutlich machen, dass wir ein Schutzkonzept haben, dass die Verordnungen entsprechend berücksichtigt. Und wenn ich das tue, dann habe ich eine größtmögliche Freiheit. Zumindest kann ich das jetzt einfach nach der Gesetzgebung von Nordrhein-Westfalen sagen. Und damit habe ich sehr fröhliche Bewohner, verständnisvolle, engagierte Angehörige und deutlich glücklichere Mitarbeiter.
Also es geht, man muss nicht in die Barbarei zurückfallen, so wie Sabine Kuschke das empfunden hat, sondern man kann auch unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen noch zur Lebensfreude beitragen. Sagt Ursula Hönigs, die Leiterin des Hermann-Josef-Altenheims in Erkelenz, die heute zu Gast ist, gemeinsam mit Frank Schumann, dem Leiter der Fachstelle für pflegende Angehörige im Diakonischen Werk Berlin. Unser Thema ist heute, wie verändert Corona die Altenpflege? Und bedanke mich sehr bei Ihnen, Sabine Kuschke, für diese dezidierte Meinung aus Oldenburg. Ich finde das toll, dass Sie die auch so dezidiert vertreten haben. 0800 22 54 22 54 bleibt unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Die Sterblichkeit der Pflegebedürftigen durch Corona ist mehr als 50 Mal so hoch wie im Rest der Bevölkerung, sagen aktuelle Studien. Aber was folgt daraus? Drastische Besuchsverbote? Strenge Kontaktsperren? Was bringt das angesichts des hohen Alters, das viele Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen erreicht haben? Brauchen diese Menschen nicht eher persönliche Zuwendung statt Isolation und Schutzmasken? Was bringt es, Hygienevorschriften einzuhalten, wenn keine Lebensfreude mehr da ist, weil niemand einen besuchen darf? Darüber diskutieren wir heute mit Ihnen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de und mit unseren Gästen natürlich Ursula Hönigs, Leiterin des Hermann-Josef-Altenheims in Erkelenz, und Frank Schumann, dem Leiter der Fachstelle für pflegende Angehörige im Diakonischen Werk Berlin. Karin Böhm ruft uns an aus Roermond. Schönen guten Morgen, Frau Böhm.
Guten Morgen, Frau Steinhauer. Ich rufe aus den Niederlanden an, aber ich spreche über ein Altenheim am linken Niederrhein. Roermond ist 10 Kilometer von der Grenze entfernt. Ich bin sehr froh über diese Sendung, weil ich das Gefühl habe, dass es die Gesellschaft einfach nicht interessiert. Ich hatte schon versucht, andere Medien zu interessieren, ARD, MoMA, Morgenmagazin und so, aber es interessiert ja keinen. Meine Erfahrung ist die mit einer alten Tante in einer Einrichtung, für die ich sorge. Wo ich wirklich kein Verständnis für habe, ist diese 6-Stunden-Regelung. Neben allem anderen, was schon an Wichtigem gesagt ist, kann mir mal einer erklären, warum Stunde 7 ansteckender ist? Kann mir mal einer erklären, warum ein Tagesausflug an den Rhein, der Lebensfreude und Lebensqualität bietet, infektiöser ist als 14 Tage Adria in Italien? Kann mir mal einer erklären, warum alte Menschen eingesperrt werden dürfen ohne Gerichtsurteil? Nach meiner Erfahrung sind die alten Menschen in dem Haus, wo ich viel Kontakt habe, einfach zu bang, um selber dagegen vorzugehen. Mhm. In Reda-Wiedenbrück sind Leute vor Gericht gezogen. Das tun die Leute, die ich kenne, nicht. Die gehören zu einer Generation, die immer noch ein bisschen Scheu vor Obrigkeit hatte. Mhm. Und die Leute, die ich kenne, sind sehr loyal mit ihren Einrichtungen, die ja am Ende auch nichts dafür können. Und was mich interessiert, was ich immer wieder höre, ist die Angst der Einrichtungen vor Schadensersatzklagen von Angehörigen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Warum gibt es dafür keine Gesetzesänderung, die die Heime davon freistellt, wenn durch ein gesellschaftliches Infektionsrisiko jemand stirbt? Da kann doch keiner was für. Ja. Die Alten stecken doch nicht an, die werden angesteckt. Hm. Also vieles von dem, was gesagt ist, spricht mir aus dem Herzen. Es gibt die Geschichte von der Maus Friederik, wo die Mäuse im Sommer Lebensmittel sammeln, aber die Maus Friederik sammelt Farben und Gerüche und Gefühle und Strahlen und Wärme. Und wovon überleben die? Eine Frau aus dem Altenheim hat gesagt, ich werde verrückt hier. Mhm. Die hat Freunde in Ostdeutschland, die darf die nicht besuchen.
Mhm. Ist genau der Punkt.
Was ist denn daran schlimmer als eine Fahrt an die Adria?
Ja. Also keine Lebensfreude mehr, dafür aber Isolation und Schutzmasken. Nützt niemandem, sagen Sie. Frau Hönigs, ich würde gerne bei dem Punkt, Frau Böhm, lassen Sie mich gerade bei diesem Punkt Schadensersatzklage mal einreichen. Ja. Ist das so, Frau Hönigs, dass Heimleitungen Angst davor haben, dass sie verklagt werden, wenn sie Hygienemaßnahmen nicht einhalten oder eben nicht die einheitlichen Regelungen wahren?
Ja, also ich glaube schon, dass die rechtlichen Aspekte eine große Rolle spielen, weil das ja losgelöst von Corona auch zum Alltag einer stationären Altenhilfeeinrichtung gehört. Wenn Sie Selbstbestimmtheit von Bewohnern in den Mittelpunkt stellen, das heißt größtmögliche Eigenständigkeit und, keine sedierenden Medikamente bevorzugen und sie mobile, aktive Bewohner haben, die aber aufgrund ihrer körperlichen Gebrechen dann eben auch häufiger stürzen, haben sie als Einrichtung keinen Sturzvorgang, der zu einer ärztlichen Behandlung geführt hat, wo sie nicht nachher entsprechend dokumentieren müssen, dass sie all ihren Pflichten und Verpflichtungen nachgekommen sind. Mhm. Also der rechtliche Aspekt, der schwingt in der grundsätzlichen stationären Altenhilfe immer mit.
Aber natürlich sind es auch immer die handelnden Akteure.
Ja.
Die
Und das ist, das zieht sich einfach auch wie ein roter Faden für mich im Moment auch durch alles, was ich höre. Die handelnden Akteure haben ihre Erfahrungen miteinander gemacht. Und das Entscheidende ist natürlich, wer sitzt in der WTG-Behörde? Welche Personen verstehen wie ihre Tätigkeit im Gesundheitsamt? Und wie verstehe ich meine Tätigkeit in der stationären Altenhilfe? An dieser Stelle gibt es eben, glaube ich, wie in allen anderen Arbeitsbereichen auch Fehlbesetzungen. Mhm. Und es gibt einfach große Kommunikationsschwierigkeiten teilweise. Und teilweise haben sie eine gute Kultur der langjährigen Zusammenarbeit, des Voneinanderwissens und Kennens, die es dann auch möglich macht, in Krisenzeiten sehr offen und sehr ehrlich miteinander zu sprechen und die Probleme zu erörtern und eine Aufsichtsbehörde nicht ausschließlich als Aufsichtsbehörde wahrzunehmen, sondern eben auch als beratende und unterstützende Behörde wahrnehmen zu können. Mhm. Nur das ist immer abhängig von den Akteuren, die aufeinandertreffen.
Herr Schumann, Frau Böhm hat eben gesagt, es kann mir mal einer erklären, warum die siebte Stunde nicht so infektiös ist. Also was soll diese Sechs-Stunden-Regelung? Wer setzt das eigentlich fest?
Ja.
Also geht das in Absprache mit den Pflegenden auch?
Man muss dazu sagen, das sind ja Rechtsverordnungen, die dort erlassen werden von den einzelnen Bundesländern. Und sechs Stunden, das haben wir ja von Frau Hönigsfund schon gehört, in NRW scheint es diese Sechs-Stunden-Grenze zu geben. In anderen Bundesländern gibt es sie nicht.
Wie ist das hier in Berlin?
Hier in Berlin gibt es keine tatsächliche Sechs-Stunden-Regelung. Aber worauf es ankommt, die Quintessenz für mich ist, Frau Böhm hat völlig recht. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass wenn jetzt ein Angehöriger mit seinem hochaltrigen, mehrfach erkrankten, Pflegebedürftigen jetzt eine Reinfahrt macht beispielsweise, dass er dabei besonders gefährlich vorgeht, sondern das ganze Gegenteil wird der Fall sein. Mhm. Und das ist so eine Frage der Denke und eine Frage des Umgangs an der Stelle, wovon gehe ich aus? Frau Böhm hat auch gesagt, die Alten, die Senioren werden nicht diejenigen sein, die anstecken, sondern es sind diejenigen, die angesteckt werden. Und ich glaube, genauso muss man das betrachten. Ich hätte da viel, viel mehr Vertrauen zu den Angehörigen an der Stelle und würde das weiter öffnen. Ich weiß nicht, ob das eine Empfehlung ist mit den sechs Stunden oder tatsächlich eine Rechtsverordnung. Dann hat man tatsächlich als Einrichtungsträger eine schlechte Karten, darüber hinaus zu gehen. Was sie ansonsten gesagt hat mit dem Urlaub, das ist, glaube ich, also wo ist der Unterschied zwischen zwei Wochen Adria,
ja,
ja, und einem Ausflug an den Rhein? Das ist tatsächlich, glaube ich, eine Frage des Umgangs in unserer Gesellschaft. Es ist so, wenn man alt und pflegebedürftig ist, dann hat die Gesellschaft so ein bisschen das Gefühl, wir müssen die schützen. Gerade in so einer Situation müssen wir für Schutz sorgen, weil die können nicht mehr für sich selber entscheiden. Das ist nicht so.
Eben.
Das muss man einfach mal so festhalten.
Ja, und man hat ja auch nicht das Gefühl, wir müssen die schützen, sondern wir entmündigen die mal eben.
Genau.
So, ja. In einem.
Also unter dem Vorwand des Schutzes wird de facto entmündigt. Und das ist tatsächlich ein Rechtsbruch. Mhm. Das muss man so sagen. Also die Senioren auch in Pflegeheimen haben natürlich das Recht, darüber selbstständig auch zu entscheiden. Und das sind dann manchmal Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten.
Ja, wobei eben auch man einfach anerkennen muss, dass es das gesamte Spektrum auch in einer Einrichtung gibt. Hm. Also von denen, die auch sagen, ich will keinen Besuch.
Ja,
oder
gut.
Hier soll auch,
ja.
Na, verstehen Sie? Und das müssen Sie natürlich dann unter einem Dach in irgendeiner Form in einen Einklang bekommen, dass alle sich auch wahrgenommen fühlen. Also das ist einfach auch nochmal so eine Schwierigkeit. Wo ich total auf Herrn Schumann bin, ist die Geschichte mit den Angehörigen. Also ich habe in all den Monaten derartig kooperative, engagierte, unterstützende Angehörige erlebt. Das ist schon richtig, richtig gut für uns gewesen.
Frau Böhm ist eine unterstützende Angehörige. Was würden Sie ihr denn jetzt raten, Frau Hönigs? Oder andersrum, bevor Ihr Rat kommt, Frau Hönigs, Frau Böhm, haben Sie mit der Heimleitung dieses Heimes am Niederrhein mal gesprochen?
Ja klar, das Heim ist nicht das Problem. Das ist mehr die Angst. Und es scheint so zu sein, ich kenne mich da im Rechtlichen nicht so aus, dass es eine Verordnung ist. Mhm. Ich wollte meine Tante mitnehmen zur Beerdigung von einer sehr guten alten Bekannten. Wir haben es bis zur Messe geschafft, aber hinterher Friedhof
Kaffee, das war alles nicht mehr möglich. Sie hat ihre Freunde nicht sehen können. Weil die 6 Stunden rum waren. Und das Haus inständig gebeten hat, wir mögen doch bitte zurück sein, weil sonst meine Tante in Quarantäne müsste und das Haus ein Bußgeld zu befürchten hatte.
Wahnsinn.
Und dann denke ich, meine Tante, die gehört zur Aufbaugeneration, die ist 1940 geboren. Was hat die in ihrem Leben geleistet? Und so, nun kam es mir vor, als würde sie behandelt wie so eine Pubertierende, ja? Mhm. Wehe, du kommst zu spät nach Hause, dann kriegst du 14 Tage Hausarrest. Das ist doch absurd.
Herr Schumann.
Ich habe nach diesem ganzen Desaster mit dem Runterfahren eine alte Dame gesehen. Da habe ich gedacht, Herr Laschet, 3 Tage am Platz dieser Alten, sie würden nicht mehr so handeln.
Mhm. Also in der Tat, es ist eine Allgemeinverfügung, ne? Ich hatte es mir nochmal in die Tasche für heute gepackt, ja.
Ja, das ist gut, dass Sie das nochmal sagen, Frau Hönigs. Also es ist ein gutes Beispiel, finde ich, das wollte ich an der Stelle nochmal sagen, wie wichtig tatsächlich Schnelltests wären. Dann hätte man das Problem ganz schnell aus der Welt oder zumindest Corona-Tests, dann könnte man nämlich eine Quarantänedauer von 14 Tagen verkürzen auf wenige Tage. Das wäre auch schon mal ein erster Schritt. Aber das sehe ich im Moment eben leider in der Landschaft auch noch viel zu wenig. Kaum, wenn man Bundesgebiet Land auf Land anguckt, da ist es tatsächlich so Fokus auf die Reisenden, die freiwillig an die Adria fahren und nicht auf die Bewohner von stationären Pflegeeinrichtungen oder eben auch Pflegebedürftige, die im häuslichen Bereich sind, wenn die nach draußen gehen und ein bisschen soziales Leben genießen wollen. Also da muss die Politik nochmal wirklich ran.
Frau Hönigs, Schlussfrage in der Runde. Wie groß ist denn die Lust am Revoluzertum? Also könnten Sie sagen, mir ist völlig egal, was in einem Erlass steht. Ich muss doch schauen, was am besten für meine Bewohnerinnen und Bewohner ist.
Naja gut, also ich mache den Job ja nicht nur aus Vergnügen, sondern auch, weil ich Geld verdiene. Von daher sind die rechtlichen Aspekte schon doch mal wichtig. Aber ich komme auch nochmal auf das, was Herr Schumann vorhin gesagt hat. Es geht tatsächlich immer um die flexiblen, individuellen Einzelfalllösungen. Mhm. Und das ist etwas, was uns vielleicht auch in Deutschland nochmal besonders schwerfällt. Es ist immer einfacher, so, also klare Kante, klare Richtlinie. Und die gibt es im Leben nicht. Und deshalb gibt es sie auch nicht im Leben einer stationären Altenhilfe. Und deswegen kann das manchmal mühsam sein, aber dann muss ich eben immer wieder die kreative Einzelfalllösung finden. Und da sage ich jetzt auch nochmal zu Frau Böhm, das sind Aushandlungssachen, die man miteinander besprechen muss. Und wo ich auch denke, wenn es gibt ja auch ne, bei guten Möglichkeiten, dass man auch Ausnahmegenehmigungen bei einer WTG-Behörde bekommen kann oder so.
Also WTG muss man nochmal sagen, Wohn-
und Teilhabegesetz. Entschuldigung.
Ja.
Aber das sind eben, und das ist das, was ich ganz am Anfang meinte, das ist eben diese unendliche Arbeitsbelastung, weil wenn Sie die Arbeit ernst nehmen, sind Sie immer wieder in der Einzelfallbetrachtung.
Mhm. Frau Böhm, wir lernen, ein langer Atem ist nötig.
Ja.
Vielen Dank für Ihren Anruf.
Super. Ich danke Ihnen für diese Sendung. Vielen Dank.
Grüße an die Tante vom Niederrhein.
Danke.
Wiederhören. Tschüss. Deutschlandfunk Kultur zum Thema Corona und Altenpflege mit Frank Schumann, dem Leiter der Fachstelle für pflegende Angehörige im Diakonischen Werk Berlin und Ursula Hönigs, Leiterin des Hermann-Josef-Altenheims in Erkelenz. Und Frau Hönigs, Sie sagten, Sie würden gerne noch mal was zu meiner Revoluzzer-Frage sagen.
Ja, das ist ja eine ganz spannende Frage in der Pflege, weil Pflege und Revolution schließt sich eigentlich aus. Traditionell ist die Pflege entstanden aus einem dienenden Bereich, und hat sich immer weiterentwickelt, immer in Anlehnung an die Medizin. Der jüngere Bereich in der Pflege ist die Altenpflege, die sich irgendwann verselbstständigt hat, weil der Rest der Pflege sich mehr in den medizinischen Bereich begab. Und auch in meiner Arbeit im Berufsverband haben wir ja oft die Fassungslosigkeit, dass es unglaublich schwer ist, dass Kolleginnen in der Pflege die Sprache ergreifen, den Widerspruch ergreifen.
Mhm.
Das ist aber tatsächlich ein Stück traditionell gegeben und dann natürlich auch nochmal unterstützend bedient dadurch, dass es sich um einen Frauenberuf handelt und Frauen in der Regel neben ihrer Arbeit noch eine ganze Menge anderer Sachen im Kopf haben müssen und die Zeit dann eben für andere Dinge fehlt. Also von daher, Pflege ist eine Berufsgruppe, die weiter daran arbeiten muss, mit Selbstbewusstsein ihre hohe Kompetenz auch darzustellen.
Welche weiteren Forderungen leiten Sie denn daraus ab für Ihren Berufsstand?
Also ich glaube, dass die weitere Qualifikation total wichtig ist. Mhm. Ich glaube, dass auf der einen Seite auch ein Spezialwissen wichtig ist, egal ob ich im operativen Bereich, im Krankenhaus arbeite, in der Ambulanz oder in der stationären Altenhilfe. Ich glaube, dass Pflege sehr gut eigentlich schon anfängt zu lernen, in der Kooperation der unterschiedlichen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten. Und auf einem ganz kleinen Rahmen erleben Sie sowas ja an der stationären Altenhilfe, weil Pflege alleine kann stationäre Altenpflege nicht stemmen. Dazu gehört der hauswirtschaftliche Dienst, die Verwaltung. Also es ist ein großes Team, was zusammengehört. Und von daher ist diese Teamfähigkeit und das Miteinanderarbeiten extrem wichtig. Ja.
In Ulm am Telefon wartet Herr Liesig. Guten Morgen.
Guten Morgen. Hallo. So, ich bin ein Arzt aus Ulm und ich wollte gerne eine leicht andere Perspektive anbieten.
Gerne.
Ich hatte selber Erfahrungen mit Corona-Patienten, so wie durch meine Frau, die über 80 stationäre Corona-Patienten betreut hat. Und ich kann es verstehen, wie schwierig es ist, insbesondere für ältere Patienten im Pflegeheim, die ganzen Schutzmaßnahmen und die ganzen Schutzmaßnahmen, die wir in der Gesellschaft haben mit den Masken und so weiter. Aber ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass es um eine nicht so einfache Erkrankung handelt. Es handelt sich zum Teil um eine Erkrankung mit schrecklichen Folgen. Eine gesunde Person kann zum Teil davon sterben und eine Person in einem Pflegeheim mit über 80, mit entsprechenden Vorerkrankungen hat nicht nur eine 1 von 10 oder 1% Chance davon zu sterben, sondern...
Herr Liesig, darf ich sofort eingreifen? Wir hatten vorhin eine Hörerin, die gesagt hat, Corona ist im Grunde genommen wie eine Grippe, also an beidem kannst du sterben. Und wir haben ja schon unendlich viele Sendungen zu Corona gemacht, wir hatten auch etliche Virologen hier, die genau das gesagt haben. Ja. Wem glauben wir denn jetzt eigentlich? Wie gefährlich ist Corona? Ist es so wie eine Grippe? Und man kann an beidem sterben?
Ich kann es so außer die Studien und alles, was da gezeigt wurde, ich kann sehen, wie meine Frau genervt ist, wenn sie das hört, weil sie sieht selber, sie erzählte mir einen Tag, ja, dem Patienten geht es vielleicht besser und am nächsten Tag stirbt er und sie wird immer genervt, wenn sie das hört selber. So, wie gesagt, ein Patient im Pflegeheim hat ein wesentlich hohes Risiko und da handelt es sich von 1 von 5 zum Beispiel zu sterben. Und das sind Leute, die ihre Enkel noch genießen, das sind Leute, die zum Teil ihr Leben noch genießen. Und das ist sehr schade, wenn sie dann weg sind. Und das ist eine sehr ansteckende Erkrankung. Und als da in unserer Region dann Ansteckungen in Pflegeheimen gab, dann gab es nicht nur ein oder zwei Patienten, sondern 13, die auf einmal kamen. Oder da war die ganze Einrichtung dann angesteckt. Und ich glaube, diese ganzen Schutzmaßnahmen schon Leben gerettet haben am Ende.
Die Schutzmaßnahmen sind das eine, Herr Liesig. Wie bewerten Sie als Arzt denn dann die emotionale Seite? Frau Hönigs hat das eben als die ethische Seite bezeichnet. Diese Menschen möchten ja auch noch ein bisschen Lebensfreude haben. Jetzt sagt man ja, aber es ist viel, viel wichtiger, dass wir dich schützen, dass wir dich in Quarantäne setzen oder dass wir keinen Besuch zulassen.
Genau,
wie ist das für Leib und Seele?
Nicht konkret um gar keinen Besuch zulassen. Ich fand es sehr gut, was jemand anderes in der Sendung jetzt erwähnt hat, dass man nach kreativen Lösungen sucht, wie zum Beispiel Trennwände oder so zum Besuch. Bei vielen älteren Patienten funktioniert es einfach nicht, so ein Videogespräch zu machen, aber das wäre auch eine Lösung. Das war auch eine Lösung für manche und von meiner Erfahrung. Und das ist sehr schwierig. Ich weiß, die Isolation, auch Leute mit Corona selber, die isoliert sind, wochenlang im Krankenhaus alleine.
Ja.
Aber trotzdem finde ich, das ist notwendig, war zumindest das meiste oder 90% der Maßnahmen, um einfach die Leben zu
retten. Frau Schumann, sage ich schon. Herr Schumann, so weit ist es noch nicht. Herr Schumann und dann Frau Hönigs.
Ja, danke. Ich glaube, Danke, Herr Liesig, für Ihren Beitrag, auch nochmal für diese etwas andere Sichtweise. Das ist uns vielleicht ein bisschen durchgegangen. Es ist natürlich richtig, das Virus ist völlig neu und das ist der Unterschied zur Grippe. Wir wissen schlicht zu wenig darüber. Wir wissen, wen es vornehmlich schwer befällt und das sind eben ältere Menschen. Und das ist erstmal so der Grundsatz. Da haben Sie sicherlich recht. Ich glaube aber, dass wir an einem Punkt sind, wo wir immer mehr darüber erfahren, immer mehr darüber wissen. Und wir müssen jetzt einfach das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also wir müssen soziale Teilhabe wieder ermöglichen, ohne dabei Infektionsschutzregeln zu missachten. Also wir sind noch lange nicht, so schätze ich das zumindest ein, beim Alltag wie vor Corona angekommen, sondern Schutz ist wichtig, so wie Frau Hönigs gesagt hat, Desinfektion, Atemmasken, Abstand sind wichtige Maßnahmen, von denen wir auch wissen, dass sie wirksam sind. Aber wir müssen, glaube ich, tatsächlich zusehen, dass wir soziale Teilhabe ermöglichen, dass wir soziale Kontakte ermöglichen in allen Bereichen der Gesellschaft und im Speziellen auch bei den alten Menschen. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, die zu fragen. Das ist an verschiedenen Stellen deutlich geworden. Die können auch ein Stück weit für sich selber entscheiden, welches Restrisiko bin ich bereit zu nehmen.
Frau Hönigs. Mhm.
Ja, also das ist mir auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich in den Monaten, wo es auch richtig heiß herging, unendlich vermisst, dass mit den Betroffenen gesprochen wurde. Und natürlich bekommt man da auch sehr heterogene Antworten. Aber es wurde aus meiner Wahrnehmung viel zu viel über alte Menschen gesprochen und viel zu wenig mit alten Menschen.
Also das Wichtigste für Sie ist auch wirklich Kommunikation, sowohl mit den zu Pflegenden als auch mit den Angehörigen in Kontakt zu sein.
Ja, unbedingt. Also gerade in solchen Krisenzeiten. Also ich glaube, das hat uns in unserer Einrichtung sehr geholfen, dass wir einen guten, engen Kontakt hatten, dass wir sehr transparent sehr damit umgegangen sind, versucht haben, so häufig wie möglich auch alle anzuschreiben, weil wir sind soziale Wesen. Ja, das hilft. Und wenn der eine Kontakt nicht möglich ist, aber also der Angehörigenkontakt war extrem wichtig und der hat allen gut getan, der hat die Mitarbeiter auch sehr gestützt.
Herr Liesig, mich würde jetzt noch interessieren, Ihre Sicht als Arzt, was muss denn jetzt auf lange Sicht passieren? Alle haben jetzt Sorge, dass eine zweite Welle kommt. Wie sollen wir dieser zweiten Welle begegnen?
Ich denke, wir haben schon alle als Gesellschaft, als Menschen so ein Trauma erlebt, wo Schäden entstanden sind, auch an die ganze Gesellschaft, an die Gesundheit und so weiter. Aber ich glaube, dass die Regierung hier zumindest eine gute Arbeit macht mit den Schutzmaßnahmen. Wenn man sieht, zum Beispiel im Vergleich zu USA, wo es über 170.000 Sterbende zu heute gibt vor der Erkrankung, ich glaube, dass der Weg ist noch richtig, wie es ist, dass man noch in medizinischen Einrichtungen sowie in der Gesellschaft selber diese Schutzmaßnahmen hat, bis irgendwann Impfstoff kommt, was hoffentlich sicher ist. Und
wir sind da auf einem guten Weg, sagen Sie.
Ja, das glaube ich schon.
Wir danken Ihnen für Ihren Anruf aus Ulm, Herr Liesig. Corona und die Altenpflege bei Deutschlandfunk Kultur mit den Fachleuten Frank Schumann und Ursula Hönigs und mit Hörerinnen und Hörern wie Frau Schramm-Braun aus Kiel. Guten Morgen, Frau Schramm-Braun.
Guten Morgen.
Was möchten Sie erzählen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Also ich hätte zu all den Vorrednern, die ich jetzt gehört habe, ich habe es nicht ganz komplett gehört, hätte ich immer was dazu sagen können, zustimmend oder unterstützend. Aber ich wollte einen Aspekt rausstreichen. Mhm. Mein Mann lebt in einer Pflegeeinrichtung, die hat teilweise betreutes Wohnen hier in Kiel. Da sind in betreuten Wohnen sind die Leute frei, die konnten die ganze Zeit rausgehen und draußen spazieren gehen. Aber er wohnt, weil er sehr schwer erkrankt ist und auch voranschreitend erkrankt ist, auf der Pflegestation. Wir haben zu unserem Pflegeheim gehört einen Garten, wo wir uns meistens getroffen haben oder am Rand des Gartens. Also ich hatte Besuchsprogramm A bis E, glaube ich. Mal durfte man fenstern, aber mit dem Garten war das unklar. Und dann bin ich mit zwei Trittleitern einfach über den Zaun gestiegen und habe meinen Mann am Fenster besucht, weil ich genau das nämlich finde, dass das Menschliche unheimlich wichtig ist. Wir sind seit 50 Jahren ein Paar, seit 40 Jahren verheiratet. Er ist schwer erkrankt, auch kognitiv erkrankt. Da kann ich ihn nicht einfach da sitzen und hängen lassen.
Das, aber es muss doch furchtbar gewesen sein, auf die Leiter zu steigen und durchs Fenster mit ihm zu sprechen.
Sportlich.
Ja, ja, sportlich schon, aber wie war das für ihn? Ich meine, du willst dich ja drücken.
Er wusste das. Also so klar, dass ich ihm, als mir klar war, dass es eine Pandemie wird, ich ihm erzählt habe, es kann sein, dass ich dich nicht mehr treffen kann. Mhm. Du musst darauf gefasst sein, dass wir uns eine längere Weile vielleicht nicht sehen werden. Also dass er darauf weiß, dass er das einfach weiß, dass was da kommt. Ja. Ich habe ihm immer auch aus der Zeitung vorgelesen, was der Stand der Dinge ist und was ich im Radio gehört habe und so weiter. Mhm. Also ich glaube, das macht was aus, ob er Bescheid weiß, wie die Dinge laufen oder zumindest eine Ahnung hat davon. Was ein bisschen schwierig ist, ist, dass es eben immer wieder neue rechtliche Vorschriften gibt. Da gibt es Hü und Hott und Hott und Hü. Und irgendwann ging es um Nailstudios, Bordelle und Millionärsfußball. Die kleinen Jungs durften nicht Fußball spielen, die Kinder durften nicht raus und die Pflegeeinrichtungen waren quasi geschlossen. Und da habe ich dann an Daniel Günther geschrieben und unseren Ministerpräsidenten und habe doch zu meiner großen Überraschung nach 2 Wochen vom Gesundheitsminister ein Schreiben zurückbekommen, das sehr empathisch war, fand ich, und mir sagte, ich könnte doch mit meinem Mann rausgehen, wir könnten zur Förde gehen, die liegt, 3 Kilometer entfernt oder 2,5. Das schaffen wir aber mit dem Rollstuhlmotor nicht. Zurückkommen wir nicht mehr. Egal, aber wir sollten, und das ist dazu die Empfehlung, bitte nicht den ÖPNV zu benutzen, das sei zu gefährlich. Aber in sein Zimmer kann ich immer noch nicht. Wir treffen uns in einem Besuchszimmer. Das ist haftmäßig steril. Nein, nicht ganz. Das ist halt ja dieses pädagogische Gelb, was da in den Einrichtungen immer ist. Das mich deprimiert. Ja, das ist ein bisschen grau, ne? So, und als ich an Daniel Günther den Brief geschrieben habe, habe ich die rechtliche Background nochmal gecheckt und habe festgestellt, dass eine Pflegeeinrichtung wie Kindertagesstätten und Kinderpflege und so weiter behandelt wird, aber eben auch wie eine Haftanstalt. Und ich möchte, also wir sind jetzt in einem Haftanstalt-ähnlichen Kontext irgendwie. Ich muss mich mit ihm verabreden. Heute habe ich nicht den Wunschtermin bekommen, den ich wollte, sondern da muss ich mich jetzt arrangieren mit anderen Leuten und dann muss ich einen anderen Termin nehmen. 2 Stunden kann ich buchen bei ihm. Man weiß ja nicht, wie das Wetter wird. Entweder wir treffen uns jetzt im Garten, das ist so freigegeben, dass wir uns da treffen dürfen. Das ist die erste Lockerung, aber in sein Zimmer zum Beispiel darf ich nicht. Auch da könnte ich mit den beiden Leitern bequem einsteigen, wäre gar kein Problem. Ohne den Flur zu besuchen und mit irgendjemandem anderen zu nahe zu kommen. Und ich möchte gerne, dass diese Gleichheit zwischen Pflegeeinrichtung und Haft, das sind Menschen, die haben was verbrochen. Die Pflegebedürftigen haben doch nichts verbrochen.
Frau Hönig, Sie als Leiterin des Hermann-Josef-Altenheims in Erkelenz, empfinden Sie das auch manchmal so, dass das ein bisschen ist wie Knast? Ich meine, das ist jetzt sehr, sehr
akzentuiert,
aber es ist natürlich, also, ich kann das Gefühl von Frau Schwammbaum gut verstehen.
Ähnlich, ne? Von daher finde ich das, ich kann nachvollziehen, was Frau Schrammbaum meint.
Die Rahmenbedingungen, ne? Also nicht das Menschliche mit dem Personal, das ist anders.
Nee, ich verstehe Sie da gut. Und ich glaube, dass das aber auch definitiv nur dann zu lösen ist, wenn in so einer wunderbaren Allgemeinverfügung oder Verordnung neben dezidierten Stundenangaben oder sonstigen Hinweisen es eben auch die klare Benennung der sozialen Kontaktmöglichkeiten unter welchen Bedingungen gibt. Ja. Und es wirft in Deutschland sich an der Stelle immer wieder die Frage auf, im föderalistischen System und in der dann daraus resultierenden Verantwortlichkeit von Landesebene dann letztendlich runter auf die einzelnen Gesundheitsämter oder. Also das ist ja der Wahnsinn. Und die Frage ist einfach, wie kann man eine allgemeingültige Verordnung schaffen?
Eine bundeseinheitliche.
Ja, die dann aber auch tatsächlich den handelnden Akteuren vor Ort die flexible, individuelle, zum Wohle von Bewohnern und Angehörigen Lösung ermöglicht.
Ja, das ist schwierig, sicherlich. Ja.
Also ich glaube, daran zerbrechen wir.
Anders, ne? Ja, aber trotzdem, also das, ich möchte die Haftanstalten daraus haben. Also mhm. das Soziale ist nichts wert, sozusagen, sag ich mal. Das ist, also die Alten sind alt, ne, da brauchen wir uns nicht mehr zu kümmern, so ungefähr, ne? Das ist ja so der Tenor. Das ist das Letzte, worum wir uns kümmern. Wir kommen erstmal auf diese Glanzsachen, die am lautesten schreien, zu, weil die am lautesten schreien, dann sind sie stille. Und das ist irgendwie, das entspricht dem Menschen nicht und den pflegebedürftigen Menschen nicht.
Frau Schrammbraun, ich würde Ihnen jetzt erstmal gerne danken für diesen Appell und möchte mit Herrn Schumann, weil mir das wichtig ist, auch nochmal den Bereich der ambulanten Pflege mit reinbringen. Worauf müssen wir uns da konzentrieren, Herr Schrammbraun? Ja, Herr Schramm, ja. Herr Schumann.
Ja, vielen
Frauen,
Dank.
Die machen mich heute hier völlig wuschig.
Vielen Dank auch von meiner Seite nochmal, Frau Schrammbraun. Ich habe es ja eingangs mal gesagt, Schwerpunkt ist ja heute stationäre Einrichtungen, aber wir dürfen nicht vergessen, und das wird ja jetzt auch deutlich, welche Bedeutung pflegende Angehörige haben für die Pflege in den stationären Einrichtungen.
Genau.
Insofern auch meine Ergänzung zu Frau Hönigs Zusammenarbeit mit allen, auch mit pflegenden Angehörigen gleichberechtigt, würde ich denken, macht die Sache dann rund. Aber bei den 70-75% der häuslich Versorgten ist es halt einfach in der Corona-Zeit auch zu erheblichen Defiziten gekommen, das muss man einfach sagen. Also auch dort intensive Überlastungseinrichtungen, weil zum Beispiel stationäre Einrichtungen keine Aufnahmen mehr gemacht haben, geschlossen waren, deshalb keine Aufnahmen mehr gemacht waren. Tagespflegen wurden geschlossen. Und viele, ich habe es vorhin mal kurz angedeutet, viele pflegende Angehörige sind quasi zwangsweise zu Hause geblieben und mussten ihre Pflegebedürftigen versorgen.
Das kannst du aber auch nur 10 Tage, so lange kann man sich freinehmen.
So ist es.
Ist Ende Gelände.
Wir haben irgendwann Ende Mai eine bis September befristete Regelung gehabt, 20 Tage, immerhin. Aber ganz grundsätzlich ist es so, für einen ambulanten Bereich gilt das Gleiche wie für den stationären Bereich an der Stelle. Wir brauchen Flexibilität, wir brauchen neue Lösungen und es bedeutet, die Lösungen, die wir zum Teil befristet haben, müssen entfristet werden. Wie beispielsweise nicht 10, sondern 20 Tage Freistellung und natürlich auch eine finanzielle Absicherung derer, die Pflege dann letztendlich leisten, also eine Lohnersatzleistung, ein flexibles Entlastungsbudget, mit dem ich dann auch meine Nachbarn oder Freunde mit einbinden kann in solchen Situationen. Es gab im Prinzip in der Hochphase Corona keine Entlastungsangebote, die ich hätte bezahlen können, selbst wenn ich das Geld gehabt hätte. Sie waren schlichtweg nicht da. Nachbarn und Freunde.
Ja, woher sollen die auch kommen? Also nehmen wir mal an, worst case, wir haben die zweite Welle. Mhm. Die polnischen Kräfte gehen zurück nach Polen, also die wechseln sich ja immer ab, denen gehen sie zurück nach Polen, dürfen nicht wieder einreisen. Genau. Irgendwann darf überhaupt keiner mehr einreisen. So, woher soll dann die Entlastung kommen? Und da sagen Sie, das ist genau der Punkt, dafür müssen wir sorgen, dass sie vom Himmel fallen.
Das ist der Punkt. Also wenn ambulante Pflegedienste völlig ausgelastet sind, wenn Tagespflegen geschlossen sind, wenn Heime nicht mehr aufnehmen, wenn wir zu wenig Kurzzeitpflegeplätze haben, das wissen wir schon seit Jahren, da muss dringend was gemacht werden, dann hilft eigentlich nur noch, dass ich mich als pflegender Angehöriger selber darum bemühen kann, wer kann mir helfen und dann brauche ich dazu finanzielle Mittel und das geht nur über ein flexibles Budget, ein sogenanntes Entlastungsbudget. Und das sind die Punkte, die dürfen wir nicht vergessen, die müssen wir mitdenken.
Frau Schrammbraun, Schlussappell von Ihnen?
Ich wollte noch mal auf das Rechtliche kommen. Wir haben zu Anfang der Corona, als es klar war, was jetzt kommt, die Tagespflege, in die mein Mann on top immer noch gegangen ist, Schloss, haben wir dem Heim ein Schreiben aufgesetzt als Familie. Und also ich habe das mit den Kindern abgesprochen, dass wir nicht möchten, dass mein Mann einfach in ein Krankenhaus überwiesen wird, weil man ja noch gar nicht wusste, was sich da abtut. Das UKSH hier in Kiel ist schon bei einer normalen Grippewelle, habe ich da den Schrei von Munk gesehen in Persona einer Krankenschwester. Mhm. Und meinen Mann haben sie einfach festgebunden und in Zimmer 2 gelassen, während das Stationszimmer in Zimmer 18 war. Ich habe ihn ganz in einem jämmerlichen Zustand zurückgekriegt. Und wir haben mit dem Heim abgesprochen, dass er, solange es irgendwie möglich ist, im Heim, in seinem Umfeld, in seinem Zimmer bleiben kann. Mhm. Mhm. Und das fand ich eine wichtige Position für das Heim als Entlastung.
Mhm. Vielen Dank für Ihren Anruf aus Kiel, für Ihre Erfahrung, Frau Schrammbraun. Und wir läuten die letzte Runde ein zum Thema, wie verändert Corona die Altenpflege? Carmen Sancho schreibt, ich wohne in Pforzheim und meine Mutter ist in einem Heim in Pforzheim. Meine Geschwister und ich haben gestern die Mutter ins Heim gebracht. Sie ist dement, aber sie erkennt uns alle noch. Die Besuchszeiten sind von 8 bis 17 Uhr. Ich arbeite im Moment aber von 9 bis 18 Uhr. Am Wochenende gibt es keine Besuchszeit. Frage, ist es erlaubt, uns am Wochenende unsere Mutter nicht besuchen zu lassen? Ursula Hönigs, was sagen Sie dazu?
Nee, das ist nicht richtig. Also,
ist nicht erlaubt.
Nein, es ist nicht erlaubt. In der Allgemeinverfügung des Ministeriums steht ja sehr deutlich, dass die Bewohner täglich Besuch erhalten dürfen, auch an Wochenenden und Feiertagen.
Was, wenn die Heimleitung sagt, das ist uns wurscht, ihr Widerspruch? Was mache ich dann?
Müsste sie es erstmal begründen. Ja. Ich meine, das sind ja auch immer die Geschichten. Da habe ich jetzt gerade zum Beispiel einen positiven Fall bei mir in der Einrichtung oder wie auch immer. Dann könnte es auch bei uns sein, dass wir in einer bestimmten Zeit sagen, so im Moment geht es gerade nicht. Wir müssen uns hier erst sortieren. Ne?
Okay.
Und ansonsten an die Aufsichtsbehörde wenden. Danke. Wenn die Heimaufsicht da nicht offen ist.
Danke dafür, Carmen Sancho. Ich hoffe, das hilft Ihnen. Frau Bernhardt ruft an aus Berlin. Guten Morgen, Frau Bernhardt.
Ja, guten Morgen. Gruß in die Runde. Vielen Dank auch für diese informative Sendung. Das ist vielleicht für alle, auch die beteiligt sind, so eine Seelenentlastung. Denn es ist ja halt doch eine Problematik, die für viele sehr tiefgreifend ist. Ich habe einen ganz anderen Aspekt. Und zwar bin ich zurzeit akut in Quarantäne und habe Kontakt gehabt mit dem Gesundheitsamt hier in Berlin. Und mehrfach bin ich angerufen und gefragt worden von verschiedenen Personen. Ich arbeite selber im sozialen Bereich und hatte einen Klienten, der positiv getestet ist. So, und jetzt habe ich bei den Befragungen auch mindestens zweimal bei unterschiedlichen Personen angegeben, dass ich am Vortag im Altener, also im Seniorenstift war und meine Mutter zum Geburtstag besucht habe. Und was ich sehr erstaunlich fand, war, dass man mir gesagt hat, also ich bin so gefährlich, dass ich nicht mal den Müll runtertragen kann, aber nicht eine Nachfrage hatte hinsichtlich der Tatsache, dass ich meine Mutter mit 99 Jahren im Altenheim besucht habe, nicht nach der Adresse fragte, nicht nach dem Personennamen. Und das ist also eine so mangelhafte Struktur im Rahmen vom Kontakt zum Gesundheitsamt, zu Altenheim, also zu Seniorenheim. Also das finde ich so hanebüchen, dass ich es tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben gemacht habe und bei so einer Sendung hier angerufen habe. Wie gesagt, ich bin im sozialen Bereich tätig und ich denke, da gibt es dringend notwendige Verbesserungsnotwendigkeiten. Ja.
Herr Schumann, was sagen Sie dazu als Leiter der Fachstelle für pflegende Angehörige im Diakonischen Werk Berlin?
Überrascht mich. Ich will jetzt nicht fragen, in welchem Bezirk, weil wir haben ja in jedem Bezirk ein eigenes Gesundheitsamt. Aber was mich schon interessiert, habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie waren, nachdem Sie Kontakt mit jemandem hatten, der positiv war, im Seniorenstift.
Genau. Also die Reihenfolge, jetzt müssen wir ein bisschen mit Zahlen jonglieren, ist folgende. Ich hatte Anfang August mit jemand, der es selber noch nicht wusste und ich natürlich auch nicht, Kontakt aufgrund meiner dienstlichen Tätigkeiten. Wie gesagt, ich bin in der Behindertenhilfe im sozialen Bereich tätig. Derjenige hatte dann Symptome, hat sich am 7., also Tage später, testen lassen. Das Testergebnis ist mir dann sozusagen zu Ohren gekommen am Donnerstag, also vorgestern. Und mir wurde dann also eben auch gesagt, ja, sofort zu Hause bleiben. Ich habe mich dann mit dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt und habe dann also diverse Telefonate gehabt und auch angegeben, dass ich am Vortag, nämlich am Mittwoch, am Donnerstag habe ich das ja erfahren mit dieser Quarantänesituation für mich, dass ich da eben Kontakt hatte in der Senioreneinrichtung und da kam nicht mal die Nachfrage, wer und wie lange und wo und so weiter. Und da bin ich schon ziemlich entsetzt über die Art und Weise der Handhabung. Ja. Es handelt sich um eine große Einrichtung, sind 250 Bewohner. Und da denke ich, sollte man schon mal gucken, ob ich die ausrotte oder nicht, wenn ich nicht mal einen Müll runterbringen darf sonst. Ne? Ja.
Also in diesem konkreten Fall lassen Sie sich testen. Ich hoffe, das hat das Gesundheitsamt schon veranlasst oder schon gemacht.
Ja, da gab es dann auch unterschiedliche. Das ist so das Nächste. Ne? Also es ist ein Kuddelmuddel ohnegleichen. Erst sollten zwei Tests durchgeführt werden. Dann hieß es, naja, heute nicht. Also heute war dann der Donnerstag und morgen wahrscheinlich auch nicht. Dann habe ich nochmal nachgehakt, jetzt kommt am Montag ein Test.
Ja, wir müssen das abkürzen, Frau Bernhardt, weil wir noch eine Hörerin haben, die wartet. Herr Schumann, nochmal dazu.
Ja.
Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank. Wichtiger Beitrag.
Genau. Große Katastrophe, finde ich, ziemlich chaotisch. Lassen Sie sich testen, sorgen Sie dafür, dass Ihre Mutter getestet wird, auf jeden Fall. Das wären die beiden Hinweise. Das geht auch nach der Berliner Teststrategie.
Wir bleiben in Berlin, danken erstmal Frau Bernhardt für den Anruf und gehen noch zu Ingeborg Hofer. Guten Morgen, Frau Hofer.
Hallo.
Ja, wie ist Ihre Erfahrung? Was möchten Sie uns noch mit auf den Weg bringen?
Ja,
vielleicht auch
genau.
Zukunftsweisend für die Pflege?
Genau, ich habe einen anderen Aspekt. Also vor einigen Jahren lebte meine Mutter in Bayern in einem Pflegeheim, in einer Pflegeeinrichtung, die übliche Dimension mit ziemlich vielen Leuten. Da hatte ich dann so Bedenken und habe mich erkundigt in Berlin nach Alternativen, nämlich da bin ich bei der Suche auf die Pflege-WGs gestoßen. Also kleinere Gruppen von Personen, die da zusammenleben. Ich weiß nicht, ob es das bundesweit gibt, aber ich fand das eigentlich eine super Sache. Es hat in unserem Fall nicht geklappt. Ich denke ganz generell, dass diese Entwicklung hin zu, wo wir versucht haben, den Pflegenotstand in Deutschland eben mit großen Einrichtungen abzudecken, dass das gerade unter der Berücksichtigung von Corona vielleicht nicht der richtige Weg ist. Denn wenn jemand in einer Pflege-WG wohnt, dann kann er natürlich sehr viel weniger Leute anstecken, gegebenenfalls. Aus epidemiologischer Sicht könnte man sehr viel offener damit umgehen, als es bei Großeinrichtungen der Fall ist.
Ich finde, das ist eine sehr schöne zukunftsweisende Idee, Frau Hönigs. Wie sehen Sie das? Welche Möglichkeiten, welche Chancen gibt es für so Pflege-WGs als Alternative?
Also ich glaube auch da, dass das Angebot nicht bunt und unterschiedlich genug sein kann, weil wir einfach alle sehr individuelle Wesen sind. Das sind ganz klassische Abwägungsfragen. Also kleine Einrichtungen haben an vielen Stellen Vorteile, an anderen Stellen haben sie große Nachteile, auch mit der personellen Besetzung und. Das ist schon auch ein sehr kompliziertes Feld. Aber grundsätzlich bin ich eine Riesenfreundin davon, dass wir ganz viele unterschiedliche Angebote haben. Häufig ist die Finanzierung schlichtweg auch ein Problem.
Herr Schumann?
Pflege-WGs ist tatsächlich in Berlin sehr, sehr gängig. Wir haben hunderte Pflege-WGs und da läuft die Finanzierung über die ambulante Versorgung. Also da ist immer eine Sozialstation angeschlossen. Man kann nicht viel dem hinzufügen, was Frau Hofer gesagt hat, außer es sind alles Einzelzimmer zum Beispiel, was auch dafür spricht in so einer Pandemiesituation.
Ja, aber die haben die stationären Einrichtungen ja auch.
Ja, ja, aber nicht nur, oder?
Bei uns, wir haben 85 Einzelzimmer, ja.
Mhm. Frau Hofer, und Ihre Mutter fühlt sich wohl in der Pflege-WG?
Wie gesagt, das hat damals nicht geklappt. Sie ist nicht nach Berlin gekommen, sie ist in der Einrichtung geblieben. Sie ist mittlerweile auch schon seit einigen Jahren verstorben. Und dazu kommt.
Ich hatte das so verstanden, dass sie reingekommen ist. Ja, okay.
Nein, was ich noch sagen muss. Der Grund, warum sie verstorben ist, war die Infektion mit einem multiresistenten Keim, die sie sich in der WG, nicht in der WG, sondern in dieser normalen Pflegeeinrichtung in Bayern zugezogen hat.
Ingeborg Hofer, trotz allem, Dankeschön für diesen Anruf aus Berlin. Ich habe noch eine wunderschöne Mail für den Schluss von Claudia Selzer. Sie arbeitet in einem hessischen Altenheim im Sozialdienst und natürlich sagt sie, können wir fehlende Angehörige nicht kompensieren, aber es sollte nicht vergessen werden, wie viel die soziale Betreuung in Altenheimen leistet. Wir haben fast jede Woche große Balkonkonzerte. Wir machen im Garten des Hauses Kleider- und Wäscheverkauf und ökumenische Gottesdienste, natürlich alles unter Einhaltung der gebotenen Schutzmaßnahmen. Bei uns gibt es wöchentliche Besprechungen, um zu schauen, wie die Situation ist und was an Maßnahmen angepasst werden muss. Pflege und soziale Betreuung leisten in Altenheimen derzeit sehr viel und auch das sollte gesehen werden. Applaus für Claudia Selzer, würde ich jetzt mal sagen, und für alle Pflegenden. Danke für die Mail, danke an alle, die angerufen haben. Danke, Ursula Hönigs und Frau Schumann.